die Immobilie, die ich da gekauft habe damals, die sah schrecklich aus. Also da hast du dich kaum getraut reinzugehen, weil du dachtest, da springt dir irgendwie eine Ratte ins Gesicht. Entweder siehst du es als Anlage, dann ist scheißegal, wie schön das ist oder so. So habe ich es auch hier in Deutschland gemacht.
Ja, ja.
Oder du kaufst für dich so, dann ist es anders. Ja, aber so eine Mischung, ja, ist vielleicht gehe ich mal später selbst rein, das ist immer schlecht.
Ich glaube, das ist generell so ein Thema in unserer Gesellschaft oder auch in der Bildung allgemein, dass nur so kognitive Sachen vermittelt werden, wie du im Kopf halt das richtig analysieren kannst, statt auf dein Bauchgefühl zu hören oder auch daran zu arbeiten, wie kannst du mit deinem Bauchgefühl arbeiten. Weil was wir häufig feststellen, da kannst du ja auch ein Lied von singen im Verkauf, die Leute, wenn sie das erste Mal eine Immobilie kaufen wollen zum Beispiel, die trauen sich nicht, weil ihr Bauchgefühl so ein bisschen sagt, weiß ich nicht, das fühlt sich ungewohnt an, sie wissen das gar nicht einzuordnen, was sagt mir mein Bauchgefühl gerade? Was würden Sie solchen Leuten mitgeben, die quasi Angst haben vor diesem ersten Sprung?
Ja, ich meine, ich kann das erstmal gut verstehen, weil bei mir war es auch so, ich habe meine erste Wohnung erst spät gekauft, das war 1996, ja? Und ich habe tagelang Angst gehabt, weil ich habe gelernt, dass man auch keine Schulden aufnimmt und da musste ich erst mal einen Kredit aufnehmen. Ja? Und auch meine Freundin hat damals gesagt, mach das nur nicht und so. Ja? Und ich hatte schon Angst, aber gut, ich habe es dann doch mit dem Kopf gemacht. Ja? Das waren damals auch noch so Steuersparmodelle. Ich habe dann alles auch tatsächlich analysiert, habe dann mit meinem Steuerberater gesprochen, habe mich da reingearbeitet, habe da auch verschiedene Objekte mir angeschaut und ja, am Schluss habe ich dann doch eine Entscheidung getroffen und was gekauft, ja. Und über mich hat mal ein Freund gesagt, also du bist eigentlich so eine interessante Mischung von einem Mensch, der einerseits oft ängstlich und dann vorsichtig ist, aber dann letztlich doch irgendwie eine Entscheidung fällt. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man diese ängstliche Einstellung hat, aber am Schluss muss man mal eine Entscheidung fällen und da hilft einem oft auch der gesunde Menschenverstand. Also ich sage mal ein Beispiel. Ich hatte damals bei meiner ersten Immobilie waren zwei zur Auswahl. Das eine war in Potsdam, die habe ich sogar bis heute noch. Das war so ein Sanierungsobjekt. Das war damals gab so ein Steuermodell. Da musstest du erst die Altbausubstanz kaufen, so ähnlich wie es heute beim Denkmalschutz auch ist. Ja. Und danach ist dann saniert worden erst. Ja.
Und die Sanierungskosten konnte man dann steuerlich geltend machen.
Genau, das war damals so, das war super. Da konntest du 100% der Sanierungskosten, die konntest du entweder im gleichen Jahr oder verteilt auf die nächsten 5 Jahre absetzen, war damals so. Das war so Sonderhafer Ost gewesen, das Modell. Ja. Und es war so steuerlich sehr attraktiv, aber die Immobilie, die ich da gekauft habe damals, also ich kann Ihnen nachher auch mal ein Bild noch, ich habe noch ein Bild davon zeigen, die sah schrecklich aus. Also da hast du dich kaum getraut reinzugehen, weil du dachtest, da springt dir irgendwie eine Ratte ins Gesicht oder ein Fixer, der irgendwo in der Ecke liegt oder was weiß ich. Ja, also das so. Das war die eine, die ich zur Auswahl hatte. Das andere war so ein Neubauobjekt in der Nähe von Berlin, was super schön ist, so eine Wohnung in der Stadtvilla war. Und viele haben damals einen Fehler gemacht, die haben nur so vom Prospekt gekauft, ohne sich das überhaupt anzuschauen. Ja. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil ich halt so ängstlich war. Ich bin dahin. Dann habe ich dem Makler gesagt, ich will auch, der hat gesagt, nee, das ist alles top vermietet, das ist auch ein Beamter, ein Richter war es oder Staatsanwalt, der da in der Wohnung sitzt, also ganz sichere Mieteinnahme, ja. Und da habe ich gesagt, ja, ich will mir die mal von Ihnen angucken, ich will auch mal mit dem Mieter sprechen. Fand er es nicht so gut, aber ich habe gesagt, ich kaufe es halt sonst nicht. Gut, dann hat er den Termin gemacht. Dann war ich da, der hat mir gesagt, ja, da war so eine Bahnlinie in der Nähe, da hat er gesagt, ich weiß genau, wann um 23.20 Uhr die Bahn aus St. Petersburg kommt, weil es dann immer praktisch so vibriert, ja, in der Wohnung, ja. Da habe ich schon mal gedacht, wenn einer die Ruhe ziehen will, irgendwie außerhalb von Berlin, in der Stadt akzeptiert man das vielleicht doch, ja. Da will der nicht unbedingt genau wissen, wann die Bahn da immer vorbeifährt. Und dann sagt er, ja, ich meine, ich habe mich jetzt gerade von der Frau, haben wir uns getrennt, aber deswegen wohne ich jetzt im Moment hier, aber ich hoffe ja, dass wir uns wieder versöhnen und dass er wieder zurückziehen kann. Also das war praktisch der sichere Mieter. Ich habe dann nach dem Gespräch gesagt, also die Wohnung kaufe ich nicht und habe dann die so schreckliche Aussage in Potsdam gekauft, die ich bis heute habe und auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Das heißt, ich habe das auch später gemacht, wenn ich praktisch auch ganze Häuser gekauft habe, die vermietet waren, ja. dann habe ich immer gesagt, ich will mit dem Mieter sprechen, aber nicht mit dem, dem der Makler mir jetzt vorführt, weil das kannte ich schon. Der hat dann irgend so ein Spezi bei den Mietern, dem gibt er 50-Euro-Schein und sagt nichts Schlechtes über die Immobilie. Ja. Ich habe gesagt, nee, ich mache das so, ich klingel selbst einfach bei den Leuten nach dem Zufallsprinzip. Ja. Fand nicht jeder gut, aber ich habe gesagt, ich kaufe es halt sonst nicht. Ja. Da war ich einmal bei einem und ich habe vorher immer schon eine Liste gehabt und habe gefragt, gibt es hier Schimmel oder gibt es hier vielleicht sogar gab's Schwamm oder so oder habe so eine ganze Liste oder Asbest oder so, ja. In der Nähe gibt es alles nicht. Und dann war ich bei einem und er sagt, oh ja, hier war alles feucht und Schimmel und so. Und er hat mir dann gesagt, ich habe hier so ein Handbuch, Schimmelsanierung, do it yourself. Und hat er gesagt, habe ich alles schon gemacht. Und der unter mir, da ist ja auch der Schimmel auch. Schimmel ist jetzt nicht unbedingt ein Problem. Nicht mal Schwamm muss ein Problem sein. Nur wenn er dich anlügt und es dir nicht sagt, ja, dann war ich schon sauer. Aber ich sage, das kaufe ich nicht. Und man erfährt viel von den Mietern. Ja?
Ja,
das war immer, ich habe zum Beispiel den Mietern dann, ich habe gesagt, Entschuldigung, dass ich Sie störe hier. Ich überlege mir, die Immobilie zu kaufen. Aber ich wollte Sie vorher fragen, mal nach Ihren Erfahrungen, gibt es hier irgendwie Probleme, zum Beispiel Feuchtigkeit oder so. Ja? Und der Mieter kennt ja die Wohnung besser als jeder andere. Und die haben, ich hab da noch dazu gesagt, müssen sagen es lieber jetzt gleich, weil dann kann es auch gleich in Ordnung gebracht werden, wenn ich es gekauft habe. Wenn sie es jetzt nicht sagen, dann dauert es halt eine Zeit. Mhm. Und dann, ja, da ist noch das und das und das. Dann hat mir noch das gezeigt. Manche Sachen harmlos, aber manche Sachen auch, wo man dann sagt, ja, und das war so, da braucht man jetzt kein Lehrbuch zu lesen über irgendwo Immobilienrenditenberechnung oder so. Da braucht man einfach
logischen Menschenverstand.
Gesunden Menschenverstand, um sowas dann beurteilen zu können. Ja, und das hat mir oft sehr genützt und ich habe jetzt auch schon schlechte Immobilieninvestitionen gemacht, in Deutschland keine, aber in den USA, weil ich einfach nicht zu viel verstanden habe. Ich erzähle jetzt mal von meinen schlechten Investitionen. Ich habe zwei Wohnungen in Manhattan, die sehen toll aus, wenn sie ein gigantischer Blick so voll auf New York und tolle Fenster und das ist direkt gegenüber vom Rockefeller Center, wo ich dachte, als einer, der keine Ahnung hat, tolle Lage. Ja? Mhm. Also Rockefeller Center. Später habe ich gelernt, die anderen Investoren sind auch was anderes, Ausländer. Das war nämlich die Zielgruppe. Mhm. Da kannst du, die haben dann gezeigt, guck mal, hier kannst du einen Weihnachtsbaum sehen. Dann da sagt jeder, das ist doch eine tolle Lage. Ja? Aber die war halt auch entsprechend teuer. Das war jetzt, ich habe da nur indirekt Geld verloren, sagen wir mal. Indirekt meine ich damit, weil der Preis, der ist jetzt nur unwesentlich über dem, den ich 2012 bezahlt habe. Ja, der ist schon höher, aber jetzt die Inflation, krass, okay. die hat sich schneller entwickelt als die Werte entwickeln. Also war es insofern kein guter Kauf. Ja.
Sie haben einfach ein bisschen zu teuer eingekauft in dem Punkt, oder?
Ja, viel zu teuer. Das war ungefähr für umgerechnet $20,000 Quadratmeter, die sie da bezahlt haben für so eine Wohnung. Ja. Und da hast du halt entsprechend keine vernünftige Mietrendite dann, die du da raus hast. Ja, da habe ich auch zu emotional, weil das war toll, wenn du das siehst. Die Freundin hat auch gesagt, das ist klasse. Und da habe ich auch einen Fehler gemacht, denn viele kaufen so eine Misch, weil ich hatte damals überlegt, ob ich auswandere vielleicht mal in New York und habe so gedacht, vielleicht wohne ich auch mal selbst hier. Das ist ein ganz großer Fehler, den viele machen. Entweder siehst du es als Anlage, dann ist scheißegal, wie schön das ist oder so. So habe ich es auch hier in Deutschland gemacht.
Ja, ja.
Oder du kaufst für dich so, dann ist es anders. Ja, aber so eine Mischung, ja, vielleicht gehe ich mal später selbst rein, das ist immer schlecht. Oder eine andere schlechte Investition, die ich gemacht habe, ich habe normal nicht in Fonds investiert, aber ich habe in einen Fonds investiert. Das ist auch ein Freund von mir, der die aufgelegt hat, da habe ich tolle Renditen immer erzielt. Zweistellig, zum Teil also 30%, 40%, 50% über Jahre.
Wahnsinn.
Und dann habe ich aber in einen Fonds investiert, der überwiegend in US-Gewerbeimmobilien investiert. Ja? Und zwar auch also mehrere Millionen investiert in den Fonds. Mhm. Und da habe ich jetzt eine Menge Geld verloren per heute, ja, also von der Bewertung her, weil dann kamen erstens die gestiegenen Zinsen in den USA, wodurch natürlich die Multiplikatoren gefallen sind. Und dann kam die Corona-Krise mit diesem ganzen Homeoffice und so, wo die Leute aus den Büros zum Teil raus sind, wo einfach die Mietansätze dann im Bürobereich andere waren, also Büromarktkrise, ja. Und ja, da habe ich jetzt wahrscheinlich per heute 55% oder so verloren schon von dem, ja. Warum?
Oh, krass,
weil,
ja.
Weil das war zu 50% geleveraged, ja. Und wenn sie dann irgendwo sagen, sie haben jetzt 30% Wertberichtigung, weil erstens die Multiplikatoren sind runter und die Mieten sind runter und der ich meine, der Wert berechnet sich ja aus einer Multiplikation von Miete und Direktoren, wenn beides runtergeht, dann haben sie 50% Leverage, dann wird halt aus 25%, 50% schnell. Das heißt, die können auch mit Immobilien Geld verlieren, hat mich jetzt nicht umgebracht oder so, mein Leben hat sich jetzt nicht dadurch verändert, aber deswegen, da habe ich einfach, sagen wir mal, auch dran gesehen, dass auch die Besten und der wirklich das da diese Geschichten macht, kann man sagen, das ist einer der Besten überhaupt, die es gibt in dem Metier, kann sich dann auch so einer Marktentwicklung, wenn so Sachen kommen, letztlich nicht, nicht entziehen. Ja? Mhm. Und das ist so, ja, ich bin immer noch überlegen, weil welche Sachen ich jetzt da falsch gemacht habe. Ja? Ein Fehler auch vielleicht, ich hatte nochmal nachgekauft, wo das schon im Fallen war, weil ich normal mit antizyklischen Investitionen immer sehr gut gefahren bin. Also ich habe normal immer dann gekauft, wenn so alle gesagt haben, das ist jetzt schlecht und die Preise sind niedrig. Ja? Aber das ist natürlich nicht automatisch so. Ja, das ist so dieser, sagen wir mal, wo ich hier in Berlin gekauft habe, da war es auch so, dass die Preise unten waren und weiter gesunken sind. Aber da hatte ich auch, da wusste ich auch und hatte auch eine begründete Annahme, warum das jetzt so ist und warum die auch wieder steigen werden. Aber wenn man jetzt einfach nur denkt, ich mache mal das Gegenteil von dem, was alle machen, ja, das kann manchmal funktionieren, das kann aber auch genauso gut schief gehen. Also wenn jetzt alle sagen, es gibt ja so, auch in der Politik gibt es ja so, ich finde Nonkonformisten gut, aber da gibt es auch so Leute, die machen immer das Gegenteil aus Prinzip von der Mehrheit. Ja? Mhm. Wenn jetzt, was weiß ich, wenn die irgendwas im Fernsehen hören, dann sagen die, ach, das ist Mainstream-Medien, das ist sowieso alles gelogen. Ja? Wenn er im Fernsehen sagt, 2 und 2 ist 4, dann sagt er, das muss 5 sein, weil es ist ja Mainstream. Mhm. Ich glaube nicht, was in der ARD und ZDF kommt. Das ist natürlich auch Quatsch. Ja? Und das heißt, du auch dieser antizyklische Ansatz, das Gegenteil zu machen von dem, was alle machen, ist an sich erstmal richtig, aber das ist nur ein erster Ansatzpunkt. Du musst auch schon von deiner Analyse, das ist auch ja, wenn sie eine Firma kaufen und die hat jetzt irgendwo in der Bewertung ist die runtergegangen und so, ist ja auch nicht automatisch, dass du sagst, das ist jetzt ein Schnäppchen oder so. Ja? Das heißt, es ist gut, wenn man nicht das macht, was die Masse macht und so einen gewissen Nonkonformismus hat, aber wenn man immer genau das Gegenteil macht als Prinzip, da ist man genauso von der Masse abhängig.
Ja, Extremismus bringt keinem was.
Du veränderst nur das Vorzeichen. Wenn die anderen Minus sagen, sagst du Plus. Wenn die anderen Plus sagen, sagst du Minus. Ja. Das ist auch was ich daraus gelernt habe, weil ich so ein bisschen mehr die Einstellung hatte, weil ich gute Erfahrungen mitgemacht habe. Mach mal irgendwo das Gegenteil von dem, was alle machen. Ja, das muss auch nicht immer gut sein.
Mhm. Das ist so, ja.
Ich finde es super spannend. Sie hatten ja jetzt gerade gesagt, bei dem ersten Immobilienkauf hatten Sie noch ein bisschen Ehrfurcht davor oder einfach ein bisschen, ja.
Ja, Angst, richtig.
Angst, tagelang, Angst ja. Das zu machen. Das ging uns an sich ähnlich. Also wir haben auch die ersten Immobilieninvestments. Das ist so, ich finde, der erste Schritt, da wird auch richtig was losgelöst. Wie ging es Ihnen denn danach? Haben Sie danach dann deutlich einfacher Immobilien kaufen können oder haben Sie dann immer noch ja irgendwie eine kleine Blockade noch drin gehabt?
Nö, das ist ja wie bei allem Leben. Dann gewinnt man die Sicherheit, wenn man dann die nächsten kauft, sondern hat gute Erfahrung, gewinnt eine Routine. Und dann ist natürlich die Gefahr, das kann natürlich dann auch passieren, dass man sich dann irgendwann, wenn man leider gute Erfahrungen macht, zu sicher fühlt. Ja? Dass man dann diese Angst oder Vorsicht ist ja auch was Gutes. Ja? Und wenn ich dann, sagen wir mal, eine Zeit lang immer gute Erfahrungen mache, kann es auch manchmal leicht sein, dass ich leichtsinnig werde. So wie der Anfänger beim Autofahren, der ist auch sicher noch vorsichtig und dann gewinnt er eine Routine und merkt, ja, und dann kann es manchmal passieren, vielleicht wird er im ersten Monat nicht unbedingt einen Unfall machen, weil er noch weiß, dass er nicht gut ist und vorsichtig ist, aber vielleicht dann im dritten, vierten Monat, wenn er denkt, jetzt gebe ich mal kräftig Gas, ich kann ja fahren. Also klar, aber dann verliert man die Angst und ich weiß noch, wo ich dann das erste Mal, ich hatte dann erst einzelne Wohnungen gekauft und wo ich das erste Mal mehr Wohnungen kaufte, das war auch interessant. Das war auch damals noch diese Steuermodelle, wo es so war, dass also die Wohnung, du musstest erst kaufen und danach ist es saniert worden, sonst gab es die Steuervorteile nicht. So wie das heute auch noch beim Denkmalschutz ist oder bei Objekten, die in Sanierungsgebieten liegen. So war das damals auch nach dem Fördergebietsgesetz. Und da war jetzt hier in Berlin-Mitte, waren Wohnungen, die waren im Vergleich zu den anderen Wohnungen, die damals angeboten waren, sehr billig. Die haben nämlich insgesamt inklusive der Modernisierung 3000 D-Mark gekostet. Das war so Ende der 90er Jahre. Direkt hier in Berlin-Mitte. Ja. Aber die hatten irgendwo einen schlechten Vertrieb und konnten die nicht verkaufen. Ich hatte erst einzelne Wohnung gekauft. Und dann mussten die doch anfangen mit der Sanierung, weil das ging dann nicht mehr anders. Und dann waren dann war das alles saniert und dann war halt der Steuervorteil weg. Und da haben sie es dann erst recht nicht mehr verkauft, weil die Leute haben dann gesagt, ich kaufe die nicht, weil es ja der Steuervorteil weg. Mhm. Und ich habe dann gesagt, ich rechne mir aus, wie hoch ist der Steuervorteil? Also die Wohnung hat 3.000 D-Mark gekostet. Ja. Davon waren, sagen wir, 70% Sanierungskosten. Die hast du zu voller Höhe absetzen können. Da habe ich gesagt, gut, beim Steuersatz von 50% bedeutet das ungefähr, dass du, sagen wir, ein Drittel jetzt von dem Kaufpreis abziehen musst. Und dann hast du halt den Steuervorteil rausgerechnet. Und da habe ich gesagt, okay, ich kaufe euch die Wohnung, die ihr für 3.000 verkaufen wollt, für 2.000 ab. Wollte sonst niemand machen, aber ich habe die dann gekauft, ja, für 2.000, also umgerechnet für 1.000 Euro in einer Top-Lage. Ja. Mhm. Wenn du heute diese Wohnung kaufen willst, zahlst du 6.000 Euro an der gleichen Stelle. Ja. Und dann ist die Firma trotzdem pleite gegangen, obwohl ich hatte, glaube ich, 15, 16 Wohnungen abgekauft. Dann war der Rest bei der Bank. Und dann habe ich der Bank gesagt, da waren, ich glaube, nochmal 15, 16 Wohnungen, ich kaufe ich die auch noch ab. Da habe ich noch ein bisschen billiger, habe ich, glaube ich, 850 Euro umgerechnet, dann zahlt für eine topsanierte Wohnung. Ja. Das gibt es natürlich jetzt heute nicht mehr. Aber die anderen haben es nicht gekauft, weil sie gesagt haben, ist ja kein Steuervorteil mehr dabei. Mhm. Ja,
ja, so was natürlich, Scheuklappen, ne? Einfach mal ein bisschen weiterdenken.
Ja, was natürlich, das war damals diese Steuermodelle, die haben halt viele Leute auch verführt, ganz unsinnige Sachen zu kaufen, nur weil ein Steuervorteil drin ist. Auch Immobilien, die keiner braucht, irgendwo in der Pampa, weil da ein Steuervorteil drin ist. Ja. Und insofern ist es gar nicht schlecht, dass es diese Steuervorteile heute nicht mehr gibt oder kaum noch. Gibt es ja nur bei Denkmalschutz und Sanierungsobjekten. Und da ist auch oft so, dass dann der Steuervorteil ist schon oft eingepreist. Also wenn man das beobachtet, ist es schon oft auch überteuert dann. Ich weiß nicht, machen Sie auch Objekte mit Denkmalschutz oder Sanierungs?
Wir haben jetzt im Ensembleschutz, aber ja.
Da ist ja nicht viel Ensembleschutz.
Ja. Da ist nicht viel zu tun. Aber wir kennen auch jemanden, der das in Görlitz macht, der verkauft die Objekte überhaupt nicht über die Rendite, auch, wie Sie sagen, rein über diesen Steuervorteil.
Steuervorteil und über die Schönheit an Gutverdienende von dem
Objekt. Ja, mit 1% Rendite, wenn man das wirklich mal betrachtet in Görlitz. Ja. Aber die haben dann halt so viel Steuervorteil, was sich für die auch lohnt. Für die ist es trotzdem dann sinnvoll, aber ein Immobilieninvestor würde halt so nie denken. Nur denken die halt, ich kaufe mir jetzt diesen Steuervorteil. Nee,
die Leute sind auch irrational zum Teil. Ich habe mal einen gekannt, der sagt, ja, es mag ja sein, Hauptsache das Geld geht nicht ans Finanzamt. So. Also das heißt, der war schon so irgendwo. Ja. Ich habe gesagt, das ist überteuert. Ja. Das ist mir jetzt auch egal. Ja. Aber dem Finanzamt will ich es jetzt nicht mehr geben. Ja. Klar, gerade beim Denkmal, da ist oft so, das sind zwei Faktoren. Das ist dann die Schönheit. Die sehen ja meist sehr schön aus auch. Ja. Und wenn dazu noch dann der Steuervorteil ist, ja, nur manchmal gibt es auch die Tücke im Detail manchmal. Es gab auch Fälle, wo dann die Sanierungskosten gar nicht im vollen Umfang als notwendig zur Erhaltung vom Denkmal anerkannt wurden hinterher und wo dann der Steuervorteil auch geringer war, als er versprochen wurde. Also an sich ist schon so, dass ich eine gute Investition auch rechnen sollte, ohne irgendwelche staatlichen Zuschüsse oder Steuervorteile.
Das ist dann gut und gerne nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf, aber da bin ich voll Ihrer Meinung.
Das rechnet sich halt auch oft schön. Das war auch, wo ich diese Immobilie in New York gekauft habe. Die haben dann halt alle immer, das habe ich jetzt so blöd, war ich nicht, dass ich das jetzt direkt geglaubt habe, aber ein bisschen die Hoffnung hat man auch, dass man sagt, naja, was du jetzt nicht durch die Rendite kriegst, kriegst du durch die Wertsteigerung hinterher. Das ist auch so ein bisschen, ja, die kann kommen, aber das ist auch manchmal so eine Art, ja, wie die katholische Kirche früher, die hat dann gesagt, ja, auf der Erde ist vielleicht nicht so schön, aber im Paradies wird es dann alles wunderbar und so. Ja. Und so kannst du dir das auch, oder die Kommunisten, die immer gesagt haben, ja, im Sozialismus ist jetzt vielleicht schon nicht so schön, aber wenn man der richtige, volle Kommunismus da ist, dann ist alles perfekt. Und
so gab es hier noch nirgends auf der Welt, den richtigen Kommunismus. Genau,
so ähnlich auch bei der Wertsteigerung dann manchmal. Das so, wenn man also das als einziges Argument hat, dann sollte man auch ein bisschen skeptisch sein manchmal. Ja. Die kann kommen, das ist auch schön. Aber ich habe zum Beispiel damals hier diese ganzen tollen Investitionen, die ich gemacht habe in Berlin. Also ich habe keine einzige Immobilie für einen geringeren Preis verkauft als zum Vierfachen dessen, was ich eingekauft habe. Ja? Keine einzige. Ja? Und das konnte ich alles auch nur deswegen machen, weil weil ich damals, ich habe damals nicht auf die Wertsteigerung gesetzt, und ich hatte einfach eine Top-Rendite. Ich habe zum Beispiel ein Objekt gekauft, das war das Beste, zum Faktor von 6,8.
Ja? Ach, Wahnsinn.
Gekauft.
Gekauft und hinterher zum Faktor 24 verkauft.
Bei deutlich höherer Miete dann auch noch.
Ja, die Miete war auch höher, aber das war nicht der hauptentscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war einfach der Faktor. Oder ein anderes Objekt habe ich zum 11,5-fachen gekauft und dann zum 34-fachen verkauft. Ja? Mhm. Aber das geht halt nicht zu jeder Zeit. Ja? Das ist halt, ja. In gewissen Zeiten ist es so, wo die Leute dann auch sagen, das ist blöd, das ist langweilig, da spricht vieles dagegen. Wenn alle sagen, hier musst du investieren, hier ist toll, hier ist super, das ist so eine Mode, dann ist natürlich auch teuer dann. Ja? Und dann
ja.
Ja, und das, im Nachhinein muss ich sagen, da, wo ich in den USA gekauft habe, war einfach auch schon, das war eine zu teure Phase gewesen. Ja? Da habe ich mich einfach auch an meine eigenen Prinzipien dann nicht mehr gehalten.
Was Sie da beschreiben über diesen USA-Kauf mit dem Block, wo nur ausländische Investoren waren, das erinnert mich ein bisschen an Dubai irgendwie.
Ah, ja.
Wo jetzt genau das Gleiche passiert und jeder aus aller Welt dort investiert.
Genau.
Ein paar geile Spots gibt es definitiv, auch ein paar geile Makler, aber es gibt auch viel Mist dort drüben. Hatten Sie auch Erfahrung mit Dubai mal?
Nee, das, also weil ich wusste, dass da überwiegend auch viel Betrüger und so da zugange sind. Ja, das gibt es ja auch eine Zeit lang. Ich habe auch mal mit einer Firma gearbeitet, die haben, die waren ja seriös, ja, aber die haben auch Wohnungen hauptsächlich an Ausländer verkauft in Berlin. Ja. Die haben auch immer gesagt, wir können nur was verkaufen, was irgendwo in der zentralen Lage ist, weil die Leute immer gefragt haben nach der zentralen Lage. Jetzt weißt du, dass die zentrale Lage in der Stadt nicht unbedingt die beste sein muss. Ja. Mhm. Jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, Hamburg Hauptbahnhof, ja, das kann sagen, ist zentral, ja, aber das ist eigentlich eine Scheißlage da am Hamburg Hauptbahnhof. Und woanders, vielleicht jetzt hier in Berlin, ist eine
viel Stuttgart Hauptbahnhof ist auch übel.
Ja.
So, also
Frankfurt Hauptbahnhof ist dann
Frankfurt Hauptbahnhof ist jetzt auch nicht das. Aber jetzt einer, der sich nicht auskennt, der vielleicht auch noch nie da war, der sagt, oh, ist hier direkt im Zentrum, mitten in
schöner
in der
Altbau,
Innenstadt.
Ja, und liegen die Junkies. Ne?
und das ist halt, ja, sagen wir mal, auch, also man kann schon was draus lernen. Dass, ich habe vorhin gesagt, Bauchgefühl ist wichtig, aber andererseits sich auch nicht zu sehr von, bei Immobilien ist schon die Gefahr, dass man sich zu sehr von der Emotion mitnehmen lässt, wie ich es damals bei dieser Immobilie in Manhattan gemacht habe. Ja, wo das einen gigantischen Ausblick, ja, das ist super, ja. Besser geht es wirklich gar nicht, ja. Aber das vernebelt dann halt auch die Sinne manchmal, ja, wenn du dann so emotional. Ich habe da selbst noch mal 2 Monate drin gewohnt, klasse. Super, du läufst 2 Minuten bist du auf der Fifth Avenue direkt, ja. 10 Minuten bist du am Central Park. Das ist schon toll, aber das ist immer so. Das kann auch so toll sein, wenn du zu viel bezahlst, ist es immer schlecht. Ja?
Ja. Sie hatten ja vorhin noch angesprochen, dass Kapitalismus auch unfair ist. Jetzt, wenn man sagt, der eine, der jetzt den Doktor XY gemacht hat, der verdient am Ende weniger als jetzt der Hauptschüler, der einfach mal gemacht hat, am Ende jetzt wie Theo Müller ein Milliardenunternehmen aufgebaut hat, im Extremfall. Das ist jetzt ein Aspekt. Aber würden Sie sagen, auf der anderen Seite, Kapitalismus ist fair oder unfair?
Ich würde vor allen Dingen sagen, Kapitalismus ist vor allen Dingen wichtig für nicht für reiche Menschen, sondern für arme Menschen. Ja, weil, sag mal, die Starken, die Reichen, die kommen in jeder Gesellschaft irgendwo zurecht so. Ja? Aber die Armen, die haben keine andere Chance als Kapitalismus. Also ich gebe mal ein Beispiel. Polen, unser Nachbarland. Es gibt auch einen ganzen Film dazu, den kann ich auch mal empfehlen, den kann man kostenlos auf YouTube anschauen, den habe ich gemacht. Der heißt Poland from Socialism to Prosperity, also Poland from Socialism to Prosperity, wenn man den googelt, findet man den im Internet. Ich kann mal kurz erklären, worum es da geht. Polen war noch in den 80er Jahren eines der ärmsten Länder in Europa, zum Beispiel auch ärmer als die Ukraine, und das Bruttosozialprodukt pro Einwohner war nur die Hälfte von der Tschechoslowakei. Also selbst in den sozialistischen Ländern arm haben die dritthöchsten Schulden gehabt in der Welt. Die Inflation, die war Ende der 80er Jahre bei 640% gewesen. Und die Leute haben auch in den 80er Jahren Schlange gestanden mit Lebensmittelkarten, wo sie Stunden und Stunden, manchmal tagelang warten mussten, irgendwo um die Produkt des täglichen Bedarfs, also richtig arm.
Das hat mein Vater mir auch noch erzählt, ja.
Und dann kam der Balcerowicz, hieß der so an 100% Kapitalismus glaubt, Lehren von Hayek und von Mises und so, und der hat dann die kapitalistische Reform gemacht, 1990. Das ging erst mal 2 Jahre, ist schlechter geworden. Das ist immer so, wenn sie Reformen machen, dass ja, die, zum Beispiel die verdeckte Arbeitslosigkeit wird offene Arbeitslosigkeit. Manche Firmen, die gehen auch pleite dann, die einfach nur vom Staat subventioniert waren. Aber jetzt ist Polen seit 30 Jahren, ich habe neulich ein Buch gelesen, heißt Europe's Growth Champion, ja, ist der Wachstumschampion von Europa und eines der besten wachsenden Länder der Welt. Ja. Oder Vietnam ist auch so ein Beispiel. Ja. Kann ich auch ein Buch von mir empfehlen, das heißt Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers. Wie Nation der Armut entkommen. Der Titel ist blöd, gebe ich zu. Deswegen hat es auch nicht so richtig gut in Deutschland verkauft, weil keiner weiß, wer ist der Drache und wer ist der Weiße Adler. Also der Drache ist Vietnam, der Weiße Adler ist Polen. Das wussten aber die Leute nicht. In Englisch heißt das Buch jetzt How Nations Escape Poverty. Das kann man dann besser verstehen. Aber Vietnam, auch ein Beispiel. Vietnam war 1990 noch das ärmste Land der Welt. Ärmer als alle afrikanischen Länder. Ja? Weil die hatten erst einen Krieg, jetzt nicht nur einen mit den USA, die hatten auch Krieg mit Frankreich, mit Japan, mit China. Und was der Krieg nicht kaputt gemacht hat, hat die Planwirtschaft dann kaputt gemacht, der Sozialismus. Also die waren bitter, bitter arm. Ja? Und dann haben die aber, sind clever, die haben angefangen mit marktwirtschaftlichen Reformen Ende der 80er Jahre. Das hat nicht gleich funktioniert, aber jetzt, das ist eins der am besten wachsenden, wenn sie da hinkommen, da ist viel unternehmerischer Geist und da ist einfach die Armut ist vom Mehrheitsproblem zum Randproblem geworden. Das war damals, also noch zu sozialistischen Zeiten, waren 80% haben in Armut gelebt in Vietnam. 80%, heute ist 5%. Ja? Warum? Durch marktwirtschaftliche Reformen. Private Eigentum eingeführt, das Land für Investoren geöffnet, auch ein paar Betriebe verstaatlicht, da müssten sie noch mehr machen. Ja? Also das heißt, es ist einfach, es gibt so viele Beispiele in der Geschichte und umgekehrt, Sozialismus, ja, macht halt Menschen arm. Ja. Ich gebe mal ein Gegenbeispiel. Venezuela war noch 1970 eins der 20 reichsten Länder der Welt. Auch reicher als Griechenland oder als Israel. Nur 15% weniger als Großbritannien. Also wirklich eins der reichsten Länder der Welt, Venezuela. Und dann haben die angefangen, so ähnlich, was wir in Deutschland jetzt machen, immer Regulierung, besonders viel Arbeitsmarktregulierung. Und es ging dann schon schlechter. Ja? Dann haben die Leute einen Fehler gemacht und haben dann Hugo Chavez gewählt, der damals praktisch versprochen hat, die Parole war Sozialismus im 21. Jahrhundert. Ja? Mhm. Und haben den dann gewählt. Und die ganzen Intellektuellen, Linksintellektuellen waren begeistert. Die Sarah Wagenknecht, die hat noch vor 10 Jahren gesagt, Venezuela ist das ökonomische Modell für Deutschland und der Chavez hat eine tolle Politik gemacht. Ja. Und was ist passiert? Die ersten 1-2 Jahre hat er Glück gehabt, weil dann haben sich die Ölpreise verzehnfacht. Da konnte er ziemlich viel soziale Wohltaten verteilen, aber dann sind die Ölpreise wieder runtergegangen. Dann hat er angefangen mit Verstaatlichungen und diese ganzen Sachen, die halt Sozialisten machen. Ergebnis, die hatten im Top 1 Million% Inflation damals, ja. Die konnten nicht mehr das Geld selbst drucken. Das musste dann in Deutschland zum Teil gedruckt werden und mit Fliegern eingeflogen werden, weil sie nicht mal mehr die Druckkapazitäten hatten für die Scheine, war völlig wertlos. Jetzt, heute ist es so, dass 80% in Armut leben in Venezuela. Mhm. Und 30% der Bevölkerung ist geflohen. Stellen Sie sich mal vor, 8 Millionen Menschen sind geflohen vor dem Sozialismus aus der Armut. Ja? Und die Menschen sind auch nicht gleich geworden. Die da regieren jetzt, der Maduro, der Sozialist, der hat jetzt gerade die Wahlen gefälscht, um an der Macht zu bleiben. Ja? Der ist wahrscheinlich sogar Milliardär, ja? weil die sind alle im Drogengeschäft drin. Die Armee und die Politik, die verdienen alle ihr Geld mit Drogen und die Bevölkerung, die ist total verarmt. Ja? Und das sehen sie einfach, wenn sie jetzt, das gibt so viele Beispiele, ich bin ja Historiker und deswegen beschäftige ich mich halt nicht mit Theorien. Ja? Das ist in der Theorie kannst du alles irgendwie gut darstellen. Ja, das ist ja auch der Trick von Sozialisten, die vergleichen dann den Kapitalismus, wie er real irgendwo ist, mit einer Utopie, wie mit einem Buch praktisch. Ja, das ist so, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, sind Sie verheiratet oder haben eine Freundin oder so, ja? Und ich würde jetzt Ihre Beziehung vergleichen, stellen Sie sich vor, Ihre Freundin kommt und sagt, wir müssen uns trennen, weil die hat jetzt angefangen, so Julia-Liebesromane zu lesen, hat gesagt, das ist gar nicht so, wie es jetzt in den Heftchen ist praktisch. Ja? Da will sie auch sagen, ich meine, du spinnst doch, du kannst doch nicht jetzt unsere Beziehung vergleichen mit den Liebesromanen. Ja? Aber das ist ja praktisch das Gleiche, was die Sozialisten machen. Wenn du fragst, wo gab es denn den Sozialismus? Ja, nee, den gab es nirgendwo. Ja? Es war überall nicht der richtige Sozialismus. Auch die gleichen Leute, die noch Venezuela gelobt haben damals, Sozialismus im 21. Jahrhundert. Jetzt fragst du die, ja, was ist jetzt? Das war ja kein richtiger Sozialismus.
Das sagen sie immer, ja.
Haben sie gerade. Und das ist immer so, das war immer so gewesen, ja.
Es gibt seit 100 Jahren.
Und das ist einfach was wir lernen müssen, ja, ist mehr auch aus der geschichtlichen Erfahrung und nicht von der Theorie. Ich meine, es ist genau jetzt... Der Sozialismus ist halt immer gescheitert. Ja, jetzt stellen Sie sich vor, jetzt eine Hausfrau, die backt einen Kuchen, ja, lädt Gäste ein am Samstag und dann werden dann schlecht und die müssen sich alle übergeben. Ja. Und dann tut sie nächste Wochenende, sitzt sie, oh, der war was falsch am Rezept, verändert ein bisschen was, ja, aber letztlich das gleiche Rezept wieder, backt wieder einen Kuchen, lädt wieder die Gäste ein, dann müssen sie sich wieder übergeben. Ja. Und dann sagt sie, ah, da war irgendwas nicht gut, jetzt muss ich wieder ein bisschen was am Rezept ändern. Lädt Gäste ein, natürlich jetzt andere, ja, weil die vom ersten Mal
tot,
ja. Die kommen natürlich nicht mehr, ja. Und die müssen aber auch wieder kotzen. Und da würde ich jetzt sagen, das ist auch niemand so blöd und macht sowas. Ja, das stimmt jetzt, aber das ist ja genau, was die Sozialisten gemacht haben. Ich meine, die haben ja überall das ausprobiert, in jeder Art, ja. In Jugoslawien war es anders als in Albanien oder in Rumänien war es wieder anders als in der DDR. In Nordkorea war es anders als in Vietnam, in China war es anders als in der Sowjetunion, ja, in Kuba war es anders als in Venezuela. Also das wurde ja in jeder Variante ausprobiert, aber hat immer nicht geklappt jedes Mal. Ja. Und das ist, ich meine, der Einstein, der soll mal gesagt haben, wenn man immer wieder das Gleiche macht und erwartet, ein anderes Ergebnis ist ein anderes Wort für Geistesgestörtheit. Und es ist ja geistesgestört, wenn du immer wieder das Gleiche machst und erwartest, dass was anderes bei rauskommt.
Ja, ich denke, das ist ein Thema Theorie und Praxis. Da gibt es so eine Ideologie, wie Sie sagen, das Märchenbuch, an dem sich da jemand hält, aber in der Praxis hält das halt einfach nicht stand. Und das ist so ein grundsätzliches Problem. Und da muss man dann einfach sagen, okay, was hat sich denn in der Praxis wirklich bewährt und danach handeln? Am Ende ist es ja auch so, ich glaube, Menschen sind generell ja danach ausgerechnet, sie wollen ja irgendwie Wert schaffen, sie wollen ja irgendwie bedeutend sein. Und wenn du im Kommunismus alle gleich schaltest, aber es sind nun mal nicht alle Menschen gleich, jeder hat ja andere Vorlieben, andere Interessen, andere Ambitionen, Träume. Deswegen kannst du ja nicht alle gleichschalten wie eine verdammte Maschine, weil wir sind Menschen.
Das ist ja auch im Sozialismus nicht so. Ich meine, der Mao oder zum Beispiel der Tito in Jugoslawien, die hatten jede Menge Schlösser und was weiß ich, 40 Anwesen und Luxus-Swimmingpools und was weiß ich, die waren ja auch nicht gleich.
Das ist wieder die Praxis, ja.
Das war ja nur eine Chimäre. Da hing es halt nur von ab, ob die jetzt in der Partei, das war auch in der DDR zum Beispiel, kann ich auch einen anderen Film von mir empfehlen, der heißt Life Behind the Berlin Wall. Den gibt es auch kostenlos auf YouTube. Da habe ich mal Ost- und Westdeutschland verglichen. Ja, und da war es zum Beispiel so, nach Ende der 80er Jahre hatten nur 16% der Bevölkerung in Ostdeutschland ein Telefon. In Westdeutschland 99%. Und wer waren die 16%? Das waren überwiegend Leute, die in der Partei waren oder bei der Stasi waren oder so. Ja, die hatten natürlich ein Telefon alle. Ja, aber wenn du da nicht dabei warst, da hast du Probleme gehabt, schon allein nur ein Telefon zu bekommen.
Ja, und auch so Sachen, da wurde der Mietendeckel, gerade in Berlin oder generell in der DDR, ich weiß nicht genau, aber Berlin auf jeden Fall, vom Dritten Reich noch 1939 bis 1989 fortgeführt, der Mietendeckel.
Ja, das wissen auch viele nicht genau. Der Mietendeckel wurde von Adolf Hitler eingeführt, ja. Der hat das praktisch zu seinem Geburtstag dem deutschen Volk geschenkt, dass die Mieten, das klingt auch erstmal gut, ja, Mieten können nicht mehr steigen. Und die Bundesrepublik ist dann später abgeschafft worden. Die DDR hat genau dieses gleiche Gesetz übernommen. Ja. Klar, die Mieten waren billig, aber da waren das war eine Katastrophe. Das war zum Beispiel nach Ende der 80er Jahre, da haben 26% der Mehrfamilienhäuser in der DDR hast du keine eigene Toilette gehabt. Boah. Du musstest die Toilette teilen mit anderen. In Westdeutschland 99% hat praktisch jeder eine Toilette gehabt. Ja. Und 40% galten als schwer beschädigt von den Objekten. Ja. 10% waren völlig unbewohnbar gewesen. Es gab einen riesen Wohnungsmangel. Und deswegen mussten sie ja dann nach dem Zusammenbruch vom Sozialismus wiedervereinigen. Diese Steuermodelle, wo ich von erzählt habe, diese gigantischen Programme, da sind 80 Milliarden damals durch so Steuermodelle mobilisiert worden. die musste alle nur mobilisiert werden, damit da überhaupt wieder der Wohnraum modernisiert wird, was sich alles, das war schlimmer als nach dem Krieg praktisch vom Ergebnis vom Sozialismus. Und das ist halt, was ich nicht verstehe, ja, dass das, was schon nicht funktioniert hat, in der DDR gab es ja praktisch zwei Grundüberzeugungen. Das erste, nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen, also Mietbereich. Privat gab es auch eine ganze Reihe Privatwohnungen, also, aber jetzt im Mietbereich, ja, nur Staatswohnungen sind gute Wohnungen, das wurde Mietendeckel. Genau die Philosophie, die heute auch manche von den Grünen oder von den Linken oder jemand wie der Kevin Kühnert erzählt, ja, das ist ja genau das, was gescheitert ist. Ich meine, wir hatten in Berlin hier vor ein paar Jahren eine Volksabstimmung, ob man große Immobiliengesellschaften verstaatlichen soll. Mhm. Und da haben 58% dafür gestimmt. Ich meine, obwohl man doch sieht, dass es nicht funktioniert hat. Also das erinnert mich an einen Satz, den hat der Philosoph Hegel mal gesagt. Der hat gesagt, die einzige Lehre aus der Geschichte ist, dass die Leute nie was aus der Geschichte lernen. So, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es ist leider mehr als ein Körnchen Wahrheit dran, sondern es leider stimmt sehr viel, weil die Leute auch einfach die Geschichte nicht kennen. Ja? Deswegen schreibe ich ja auch als Historiker meine Bücher und halte ja überall auf der Welt Vorträge, gerade über diese Themen, wo die Leute nichts wissen. Also ich war jetzt in den letzten 20 Monaten in 30 Ländern auf der Welt, um Vorträge zu halten, weil ich habe ein Buch, das heißt in Deutsch Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Das ist in 30 Sprachen übersetzt worden. Ich habe versprochen, ich komme da in jedes Land. Und da habe ich in dem Vortrag eine Frage immer nur gestellt. Und zwar, habt ihr in der Schule oder in der Uni gehört vom größten sozialistischen Experiment in der Geschichte? Das war Mao Zedongs sogenannter großer Sprung nach vorne. Das war 1958 bis 1962. Damals sind 45 Millionen Chinesen umgekommen. 45 Millionen Menschen. Das war das größte sozialistische Experiment. Egal, wo ich gesprochen habe, ob ich jetzt in Korea war oder in der Mongolei oder ob ich jetzt in New York oder in Boston Vortrag gehalten habe oder in London irgendwo, ja. Egal, wo ich gesprochen habe, es haben sich immer nur ganz wenige gemeldet, ja. Manchmal sogar gar niemand. Die Leute haben sich gehört, das wusste keiner. Da übrigens auch meine Buchempfehlung zwischendrin. Ich habe ein Buch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Das fängt an, genau, wer da mehr drüber lesen will, über diesen sogenannten großen Sprung nach vorne. Ja. Und ich bin halt jemand, der sehr stark an der Geschichte orientiert ist, weil ich meine, in der Geschichte sieht man doch, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Ja. Das ist doch genau wie jetzt im Geschäftsleben. Da gibt es doch auch so, dass sie sagen, Best Practice, da guckst du dir an, die Firma, die funktioniert gut, so wie jetzt zum Beispiel wollen alle jetzt SpaceX nachmachen von dem Elon Musk, weil da sieht man, dass es funktioniert, aber wird jetzt keiner auf die Idee kommen, irgendeine Firma nachzumachen, die schon irgendwo x-mal pleite gegangen ist. Ja, aber das ist genau, was jetzt auch wieder die Sozialisten machen. Ja? Die nehmen sich Beispiel an dem, was schon nicht funktioniert hat und versuchen das nochmal zu kopieren, praktisch.
Halt, stopp. Bevor es jetzt gleich weitergeht mit dem Podcast, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir suchen bundesweit Immobilien, sei es Wohnanlagen oder Gewerbeimmobilien. Wenn sich der Deal lohnt und die Zahlen Sinn machen, dann entscheiden wir schnell, gehen zum Notar. Also melde dich, schick uns solche Deals. Wir suchen außerdem auch Firmen zur Altersnachfolge. Also wenn du einen klassischen Mittelständler hast oder jemanden kennst, der seine Firma loswerden möchte, melde dich bei uns. Wir suchen genau solche Firmen. Wenn sich der Deal rechnet, auch hier, wir gehen schnell wieder zum Notar und werden die Firma weiterentwickeln. Auch für Investoren sehr interessant, dadurch, dass wir solche Deals wie Wohnanlagen, Gewerbeimmobilien oder auch Firmen kaufen, brauchen wir natürlich auch starke Investoren, die auch Bock haben, mit uns gemeinsam was aufzubauen. Auch hier, wenn das für dich interessant klingt, melde dich bei uns. Wir freuen uns auf dich. Bis bald. Was glauben Sie, woran das liegt? Ich höre aus, einerseits auf jeden Fall die Bildung, die halt in der Schule dahingehend fehlt gewissermaßen, um das halt klarzustellen, aber auch gerade so irgendwie jetzt aktuell die Medien, irgendwie wird das immer wieder so geframed in Richtung, ja, die Reichen sind schuld, wenn manchmal Kommentare unter Instagram-Beiträgen bei Tagesschau oder sowas liest, Tax the Rich oder wie es da immer heißt. Woher kommt das? Warum ist das so?
Ja, also Sie haben schon ein paar Punkte genannt. Also jetzt nehmen wir zum Beispiel gerade mal aktuell Venezuela. Ja? Ich habe jetzt die letzten Tage im ARD die Tagesschau und ZDF heute die Sendung gesehen. Und was über Venezuela berichtet wurde, war an sich richtig gewesen im Großen und Ganzen. Ja? Aber das Wort Sozialismus ist in keinem der Berichte auch nur einmal vorgekommen. Dass die Leute Die wissen gar nicht, nicht mal die Partei, die ja auch Sozialistische Partei schon heißt, wurde nicht mal der Name erwähnt. Ja? Das heißt, der normale Fernsehzuschauer, der weiß gar nicht, dass es, was da alles passiert ist, dass es Sozialismus ist, weil die es halt nicht dazu gesagt haben. Ja? Und ich meine, generell ist das Problem, dass die Leute, die die Marktwirtschaft verteidigen sollten, ja, das sind halt oft Leute so wie Sie, ja, Unternehmer, die sind im Geschäftsleben den ganzen Tag voll beschäftigt. Die haben jetzt auch oft nicht die Zeit dafür, sich mit solchen Themen zu beschäftigen oder da aufklärend zu wirken. Ja? Und während die anderen, die ja alle praktisch nur von Steuergeldern bezahlt werden, irgendwo an Universitäten oder so, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als irgendwo sich auszudenken, wie kann man jetzt den Kapitalismus abschaffen oder so. Oder irgendwelche neuen Sprachregelungen für Gendersprache oder so, sich so auszudenken. Ja. So, also erstmal, die haben mehr Zeit. Und dann das Zweite ist natürlich noch, dass die auch oft besser sich so formal gesehen sprachlich ausdrücken können, dann eloquenter wirken, wenn es darum geht. Ja, aber ist auch oft das Einzige, was sie können. Und ja, das hat natürlich dann zum Ergebnis, dass es einfach zu wenig Leute gibt, so wie ich, die auch aktiv den Kapitalismus verteidigen. Ja? Daran fehlt es. Und ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel für mein aktuelles Buch, also das heißt Weltreise eines Kapitalisten, ja, ich habe da Umfragen gemacht und Forschungen in 35 Ländern. Das hat mich allein, diese ganzen Umfragen, das ist das, was Sie hier sehen, ja? Diese Sachen. Ja? Schätzen Sie mal, was der Wert ist von, das sind alles diese Umfragen, die in verschiedenen Ländern gemacht worden. Das war meine Lieblingslektüre. Was hier alles liegt, ich weiß nicht, ob man sehen kann.
Ja.
Bild, ja.
Eine halbe Million vielleicht.
Mal schätzen Sie, wie viel das wert ist, ja.
Ich würde mal sagen, 500.000.
Ja, ich meine, unschätzbar, wenn man damit halt die...
Also 660.000 Euro hat mich das gekostet, ja, weil das sind Umfragen in 35 Ländern zum Image vom Kapitalismus, in 13 Ländern nochmal zum Image von Marktwirtschaft, 48 Umfragen und das sind ungefähr 660.000 Euro, die ich hier bezahlt habe. Die habe ich alle aus eigener Tasche bezahlt, ja, weil... Nicht, weil ich jetzt nichts anderes mit meinem Geld anfangen müsste, sondern einfach, weil ich keine Leute hatte, die dabei helfen. Ich habe jetzt nur gesagt, das kann ich auch nicht auf die Dauer machen. Ich habe zwar viel Geld, ja, aber ich will auch nicht praktisch mein nächstes Buch dann schreiben, wie man arm wird mit wissenschaftlicher Forschung, Kapitalismus-Promotion oder so. Ja. Und deswegen habe ich jetzt auch mal gesagt, meinen paar Freunden, ich will jetzt weitere Filme machen, zum Beispiel jetzt auch einen Film über Vietnam. Oder ich habe jetzt einen zum Beispiel, der macht jetzt TikTok-Videos für mich, ja. Die macht der auf Englisch, ja. Die sollen dann überall auf der Welt verbreitet werden. Das hat jetzt auch, der will da gar nicht teuer, der will 42.000 Dollar dafür ein Jahr, dass er da TikTok-Videos macht, ja. Da habe ich jetzt zum Glück einen Freund gehabt, der hat dann gesagt, okay, ich gebe dir das alles. Also ich kann das nicht alles jetzt immer selbst finanzieren, ja. Aber es gibt einfach zu wenig Leute, die dann auch mit Zeit und auch mit Geldeinsatz was wir tun. Und ich muss einfach sagen, die Antikapitalisten, die sind praktisch auch besser im Marketing und in der Public Relation. Ich meine, das sehen Sie ja schon an einem Beispiel. Der Kapitalismus hat jetzt so geführt, vor 200 Jahren, bevor der Kapitalismus begann, haben 90% der Menschen in extremer Armut gelebt. 90%. Ja. Heute ist es jetzt 8,5%. Ja. Das ist also einmalig. So eine Reduktion der Armut hat es nie in der ganzen Menschheitsgeschichte gegeben. Ja? Umgekehrt bei über 2 Dutzend sozialistischen Experimenten sind über 100 Millionen Menschen umgekommen. Ja? Jetzt ein System, bei dem 100 Millionen umgekommen sind, als zumindest von der Idee human zu positionieren und ein System, das so geführt hat, dass die Armut von 90 auf 8,5% gesunken ist, als inhuman, da müssen es doch ein absolutes PR-Marketing-Genie sein. Und die arbeiten halt mehr mit Emotionen. Ich arbeite ja sehr viel mit Fakten. Ja. In meinen Büchern sind also sehr viele Fakten. Aber leider muss man halt anerkennen, die meisten Menschen, die urteilen halt nicht auf Basis von Fakten, sondern irgendwo emotional. Ja. Und ich habe das erlebt. Ich war also in einem der Länder, wo ich war Griechenland. Und da war im letzten Jahr, da war kurz vor so einem Eisenbahnunglück gewesen. Da sind 50 Menschen umgekommen und und es war natürlich auch, wie immer, klar, Schuld vom Kapitalismus gewesen. Wo ich da war ich in einem Hotel. Und das war direkt neben dem Parlamentsgebäude. Und am Sonntag habe ich mit meiner Freundin auf dem Balkon gestanden. Da unten waren tausende Demonstranten mit roten Fahnen. Und dann habe ich so gehört, die Hälfte der Zeit haben die Lieder gesungen. Ja, ich konnte die nicht verstehen, weil ich jetzt kein Griechisch kann. Aber das waren sehr emotionale Lieder, so, also fürs Herz. Ja. Mhm. Und da habe ich dann zu meiner Freundin gesagt, in dem Moment, guck mal, das ist, weißt du, was das Problem ist? Ich sage hier, in Polen ist es GDP per Capita in den letzten 30 Jahren um so und so viel Prozent PA gestiegen. Ja? Und die haben die schönen Lieder. So. Und was glaubst du, wer jetzt mehr Menschen erreicht? So, ja? Das ist so, das da, ich glaube, da muss man viel lernen, noch auch von den Antikapitalisten und von den Linken, die einfach auch einfach im Marketing besser sind. So, ja?
Mhm. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wo wir auch unseren Beitrag zu leisten, dass wir eben auch über so gerade solche Sachen noch sprechen. Das ist auch ein gutes, halt selbstverantwortlich, halt selber was aufzubauen, vielleicht auch mit Immobilien. Einfach auch, dass es sich lohnt, wie Sie auch sagen, Gewinne zu erzielen, etwas aufzubauen. Das ist einfach auch, ja, ich meine, wenn wir jetzt, wir haben eine Firma mit 20 Mitarbeitern im Immobilienbereich, im PV-Bereich sind es nochmal 20, 30, wir sind ja auch Arbeitgeber für 50 Leute in dem Fall. Ja, wir bieten ja Perspektive, wir bieten ja auch Chancen, Aufstiegsmöglichkeiten.
Ja, das Wichtigste, was Sie gesagt haben, die Selbstverantwortung, ja, dass man halt auch sich selbst als Verantwortlicher sieht für sein Schicksal. Ja? Ja. Ich war jetzt in ein paar Mal in Argentinien, ich fahre jetzt auch nächsten Samstag wieder hin und da habe ich Vorträge gehalten, die jungen Leute sind jetzt auch aufgeschlossener gegenüber kapitalistischen Ideen, deswegen haben die auch den Javier Milei gewählt, da der sich Anarcho-Kapitalist nennt in Argentinien. Und da habe ich einen Vortrag gehalten, das waren junge Leute, die waren Anfang 20 und die hatten aber immer so noch traditionell über Jahrzehnte die Einstellung in Argentinien, ich kriege alles vom Staat oder von der Regierung praktisch, das war so die Einstellung. Ich selbst muss nicht viel machen, sondern vom Staat. Und ich habe halt auch die Begabung, das den Leuten einfach zu erklären. Ja, ich habe dann da Vortrag gehalten, es war ganz lustig, da war einer, saß in der ersten Reihe, der hat jetzt nicht so gut ausgesehen, da habe ich gesagt, der hat wahrscheinlich keine Freundin, da habe ich gesagt, Mensch, bin ich hin, hast du überhaupt eine Freundin? Da sagt er, nee. Da habe ich gesagt, wünschst du dir eine richtig schöne Freundin? Da sagt er, oh ja, hat er gestrahlt. Ich meinte, was glaubst du, wer bringt dir jetzt die Freundin? Der Staat oder die Regierung oder wie denkst du jetzt? Da sagt er, nee, das glaube ich nicht. Da sage ich, was glaubst du, wer ist denn jetzt für verantwortlich, dass du die schöne Freundin bekommst? Da sagt er, ich glaube, das bin ich. Und dann habe ich gesagt, siehst du, jetzt hast du mehr muss ich nicht sagen. Du hast die ganze klassisch-liberale Philosophie, wie ich sie vertrete, jetzt verstanden. Ja? Ich warte nicht auf den Staat oder auf die Regierung, sondern das bist du. Und jetzt nicht nur bei der Freundin, ja, sondern das ist bei allem so. Auch Geld wird dir nicht jetzt geschenkt von irgendjemand, sondern da musst du dich selbst drum kümmern. Und das ist halt oft, dass die Leute heute der Fehler sich so als Opfer sehen. In Amerika nennt man diese Victim-Mentality oder Opfermentalität, ja. Ich bin Opfer von Rassismus, von Sexismus, von Kapitalismus und was weiß ich. Ja? Und die beste Widerlegung davon ist ja, dass du siehst, dass halt ein Mensch selbst sich als Gestalter von seinem Schicksal sehen soll, sind erfolgreiche Menschen mit Behinderungen. Auch das ist ein Thema, womit ich mich sehr intensiv beschäftigt habe. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderungen lernen können. Buch kann ich sehr empfehlen, ist super motivierend, hat sich leider nicht gut verkauft, wahrscheinlich weil, also zumindest in Deutschland nicht, in den USA auch nicht, weil die Leute irgendwie so ein, ja, Behinderung will man sich nicht mit so befassen, aber wenn ich ihnen erzähle zum Beispiel, ja, ich habe mit einem gesprochen, der ist blind und er hat als erster Blinder den Mount Everest bestiegen und nicht nur den Mount Everest,
was?
Die sieben Summits, also das heißt die sieben höchsten Gipfel auf sieben Kontinenten, ja? Blind alles, ja. So, Wahnsinn. Ich meine, wenn der jetzt, der hätte genug Ausreden gehabt, ja. Ich meine, ich würde mich nicht mal getrauen auf Mount Everest jetzt, obwohl ich jetzt sehen kann. Der ist als Blinder darauf gegangen, ja. Oder ein anderer, Felix Glieser, den ich auch kenne, der wohnt hier in Hannover, der ist ohne Arme geboren, ja. Einer der besten Hornisten der Welt. Ja? Der, so wie ich, reist er überall in die Welt, aber spielt Horn. Ein junger Mann. Wo ich den getroffen habe, das erste Mal, da habe ich ihm gefragt, soll ich sie am Bahnhof abholen oder so? Er sagte, nee, ich komme mit dem Auto. wie Auto hast du? Sie haben Fahrer. Da sagt er, nee, ich fahre selbst. Er sagt, Sie haben doch gar keine Arme, wie fahren Sie? Er sagt, ja, ich habe mir ein Auto extra anfertigen lassen, ich brauche keine Arme, ich kann auch mit den Füßen das bedienen. Ja? Beim Essen hat er natürlich auch mit den Füßen gegessen, klar, hat ja keine Arme. Und der ist einer der besten Hornisten der Welt heute. Ja? Oder hier, ich habe auch einen bekannten König heißt er, der ist sehr erfolgreicher Galerist in Berlin, hat auch in anderen Ländern Galerien, wo er seine erste Galerie eröffnet hatte, da war der fast blind. Kann ich sich vorstellen, einer der erfolgreichsten Galeristen Deutschlands fast blind. Ja, über die Leute habe ich geschrieben. Und ich meine, wenn die alle erfolgreich sein können, mit dass sie blind sind oder keine Arme, ja, vielleicht kennen sie ja auch die Videos, den habe ich jetzt nicht persönlich kennengelernt, aber die ganzen Bücher von ihm gelesen, Nick Vujicic, kennen Sie den? Wir müssen mal gucken, Nick Vujicic, können Sie googeln, der hat keine Arme, keine Beine, weder Arme noch Beine. Ja? So, der ist einer der erfolgreichsten Motivationsredner der Welt, der hat Millionen Menschen erreicht, der hat 17 Staatsoberhäupter gesprochen und der hat eine bildhübsche Frau, ich bin wirklich kritisch, die ist bildhübsch und 4 Kinder und hat Bücher geschrieben und eine Menge Kohle gemacht. Der hat keine Arme, keine Beine. Wahnsinn. Ich meine, wenn der jetzt das kann, ja, und wir haben Arme und Beine und können auch sehen und können hören. Beethoven, der hat seine bekannteste Sinfonie hat er komponiert, da war er praktisch fast komplett taub. Mhm. Ja? So, oder ein anderer, das erzähle ich den Leuten oft, ja, der ist geboren worden 1930 in den USA, schwarz, was damals viel schwieriger war als heute. Ja? Schwarz, dann in einer der ärmsten Gegenden, also seiner Stadt. Ja? Vater hat er nie kennengelernt. Die Mutter ist gestorben, als er 31 war. Sein Bruder ist vor seinen Augen gestorben, da war der 6 Jahre alt. Ja? Und mit 7 Jahren ist er erblindet. Ja? So, dann sage ich den Leuten, ja, kennt ihr den? Ja, den kennt jeder. Das ist nämlich Ray Charles. Der ist laut offizieller Billboard-Liste der erfolgreichste männliche Sänger in der Geschichte. Der hatte damals schon hunderte Millionen gemacht, heute wären das Milliarden. Der war berühmt, alles, ja. So, der hätte doch genug Ausreden gehabt. Mhm. Aber der hat nicht diese Opfermentalität gehabt. Der hat auch Probleme gehabt. Der war heroinabhängig eine ganze Reihe von Jahren, ja. Und dann wollten die, dass er praktisch seinen Dealer verrät, ja, von der Polizei. Dann sagt, nee, den verrate ich nicht. Das sagt er, warum? Weil es nicht die Schuld vom Dealer war. Er sagt, ich habe auch nicht das Heroin genommen, weil ich arm bin oder weil ich krank bin oder weil ich schwarz bin oder weil ich blind bin. Nee, das war meine Entscheidung so, ja. Das heißt, der hat überhaupt Opfermentalität, war dem völlig fremd. Nein. Ja? Und deswegen, also von den Menschen kann man unglaublich viel lernen. Hat auch einer das Vorwort geschrieben zu meinem Buch, Salia Kawatte heißt der. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen. Blind Date mit dem Leben. Ja, der war so gut fast blind und hat es dann aber nicht verraten, hat eine Ausbildung im Hotel gemacht. Was zum Teil schon wieder, also lustiger Filmer, ist nach Tatsachen. Und ich habe den dann kennengelernt und ja, also man kann auch von solchen Menschen unglaublich viel lernen dann.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Ja, Wahnsinn. In Deutschland ist es ja so häufig, vor allem bei der Rente, kriegen wir es immer mit, weil wir natürlich jetzt was für einen Vermögensaufbau auch machen, dass die Leute dann sich ja darauf verlassen, dass der Staat dafür verantwortlich ist, jetzt ihnen die Rente zu organisieren. Da denke ich mir, ey, ihr habt das ganze Leben lang Zeit, ihr könnt so viel machen, warum ist jetzt der Staat dafür verantwortlich, euch am Ende eine Rente zu bescheren?
Ich glaube, ein bisschen dämmert es den Leuten ja auch. Ich meine, wenn man jetzt aktuelle Wahlergebnisse anguckt, gerade Europawahl, CDU, AfD, gerade auf den vorderen Plätzen, die Linksgrünen haben sind die Verlierer da in den Wahlen gewesen. Es gibt da so eine Grafik, vielleicht kann man die mal einblenden, das ist tatsächlich so, in Europawahl, dass die stärkste gewählte Partei dann häufig schwarz oder halt blau war. Ja, und in den Medien ist aber trotzdem, oder gerade auch in die aktuelle Ampelregierung, ist ja trotzdem diese Prägung nach links-grün. Das ist also es gibt schon so einen Wandel aktuell in der Gesellschaft. Meinen Sie, woher kommt dieser Wandel? Weil man doch merkt, okay, diese Mechanismen der letzten Jahre, die funktionieren nicht. Ich meine, es ist ja nicht nur Kommunismus oder die Frage, ob Kommunismus oder Kapitalismus, sind auch viele andere Sachen, die jetzt auch noch gerade mit reinspielen. Innere Sicherheit, Migration.
Aber ich bin ja trotzdem, es stimmt schon, was ich sage, aber ich bin jetzt da nicht so ganz optimistisch, zum Beispiel die Sarah Wagenknecht, ja. Das ist nach wie vor, man muss mal die Bücher lesen von ihr, ja. Das ist eine knallharte Antikapitalistin, ja. Die sagt manchmal ein paar richtige Sachen zu Themen wie Migration, aber die, ich habe ja gesagt, die hat noch vor 10 Jahren uns das Wirtschaftsmodell von Venezuela empfohlen und hat sich auch davon nie distanziert, öffentlich. Mhm. Und die wird jetzt sehr stark, ja. Mhm. Und der AfD, waren am Anfang einige vernünftige Leute dabei, wie der Henkel, den ich auch kenne, da sind aber viele raus und jetzt gibt es da auch starke so, gibt es jetzt sogar da so Antikapitalisten, die direkt sagen, das sind rechte Antikapitalisten, sogar auch eine AfD. Ja? Also ich bin da skeptisch so, wie sich die, stimmt im Moment, die Grünen und die SPD, die haben da irgendwo abgewirtschaftet, ja, aber ich sehe noch nicht richtig die Alternative, das hängt da nicht von Parteien ab, das muss ja erst das Denken in der Gesellschaft ändern, ja, und das in allen Ländern, wo wirklicher Wandel stattgefunden hat, zum Beispiel jetzt in Argentinien, wo ich mich gut auskenne, wo ich jetzt, wie gesagt, nächste Woche auch wieder hinfliege, ja, das waren erst so libertäre Thinktanks, die im Geistigen praktisch das vorbereitet haben. Das Denken der Menschen muss sich erst ändern. Und ich habe Zweifel, klar, die sehen jetzt im Moment, die Wirtschaft, die wird hier kaputt gemacht, aber ob sich das Denken der Leute wirklich schon verändert hat, ich bin skeptisch. Wir haben ja Umfragen auch gemacht zum Image vom Marktwirtschaft und Kapitalismus in Deutschland. Das ist nicht gut, das Image hier. Ja. Ich glaube also, da muss vor allen Dingen, es ist wie beim einzelnen Menschen, wenn sie ihr Leben ändern wollen, müssen sie erst ihr Denken ändern, wie man heute sagt, den Mindset ändern. Ja? Und das ist auch in der Politik so, da wo es also wirklich was mal geändert wurde, wie zum Beispiel damals unter der Maggie Thatcher in Großbritannien oder in den USA unter Ronald Reagan oder vielleicht jetzt mit dem Javier Milei in Argentinien. Das war zuerst immer, dass sich im Denken der Menschen was verändert hat, auch aktiv herbeigeführt von sogenannten Thinktanks. Ja, das sind Leute, also die dann auch so wie ich sich bemühen, dieses marktwirtschaftliche Denken unter die Menschen zu bringen. Ja. Da würde ich gerne was zu beitragen. Ich habe viele Ideen, aber ich kann natürlich nicht alleine alles umsetzen. Ich habe viele Ideen. Zum Beispiel wird oft gesagt, ja, die Leute müssen mehr über Wirtschaft lernen in der Schule. Höre ich oft, ja. Was erstmal logisch klingt, aber wer soll das denen beibringen? Der Lehrer? Ich meine, der Lehrer ist der Schlechteste dafür. Mhm. Der ist ja erst in die Schule gegangen, dann ist ein paar Jahre in die Uni und dann ist er wieder zurück in die Schule. Der weiß doch gar nichts von Wirtschaft, höchstens aus Büchern, ja. Ich hätte zum Beispiel die Idee, dass man Leute, die jetzt ein Unternehmen gegründet haben, so wie Sie, ja, sie müssten ja zum Beispiel jede Woche mal eine Stunde in die Schule und den Leuten erzählen, wie sie die Firma gegründet haben, was da schwierig war, was Spaß gemacht hat, wie sie als Unternehmer lebt. Solche Leute oder wie die Leute, die ich genannt habe, die Freunde von mir, der Theo Müller oder der Rossmann, die müssten in die Schule gehen und den Leuten einfach erzählen, wie habe ich angefangen, wie lebt es als Unternehmer, dass die Leute auch mal eine Vorstellung bekommen, was Unternehmertum heißt. Im Positiven, in der Freude, aber auch im Risiko und im Schwierigen, damit dann vielleicht mehr Leute sagen, statt ich will Beamter werden oder ich will im Großkonzern arbeiten, sagen, nee, ich mache mich selbstständig nach der Schule, ich will Unternehmer werden, weil das ist ja das, wo es dran mangelt in Deutschland, dass wir einfach, ja, das sind zum Beispiel so Ideen von mir, nur die kann ich hier erzählen, davon wird es nicht umsetzen. Deswegen hatte ich auch die Idee, man müsste so ein Think Tank auch gründen in Deutschland, wo diese aber ich habe nicht das Geld bisher gefunden von Leuten, die sagen, ich finanziere sowas. Ja, deswegen fange ich jetzt an, mal mit mehr Filmen zu produzieren. Ich habe ja zwei schon genannt und ich werde jetzt weitere Filme zu produzieren. Und habe jetzt diese YouTube-Sachen gemacht, ja, weil die jungen Leute, die lesen halt leider in der Regel auch nicht so viele Bücher. Ja. Da muss man auch irgendwo in die modernen Medien reingehen.
Ja, deswegen, wie gesagt, finde ich es unglaublich spannend, dieses Thema Vermögensforschung, was sich da wirklich rauskristallisiert, Verantwortung übernehmen. Das ist wirklich so ein Schlagwort. Das Glück des Tüchtigen heißt es ja auch häufig immer, ne? Was bedeutet denn für Sie Glück? Wie glücklich sind Sie jetzt heutzutage?
Ja, ich bin an meisten Tagen sehr glücklich. Natürlich wechselt es bei jedem Menschen, aber weil das ist ja nicht durch das Geld jetzt, sondern durch die Freiheit. Ja? Das ist also, ich habe die These, Freiheit macht glücklich so. Ja? Und Geld ist für mich nur geprägte Freiheit praktisch. Ja? Also das heißt, es fängt schon mal damit an, die Frage, ob ich arbeite, was ich arbeite, wie ich arbeite, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, entscheidet ein Mensch auf der Welt und der bin ich. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ich arbeite nie mehr was, ist auch kein Problem. Ja? Und wenn ich sage, ich arbeite jetzt irgendwo anders oder mache jetzt mal eine Weltreise wie die letzten 20 Monate, wo ich dann 30 Ländern war, kann ich alles machen, ja? Weil ich jetzt finanziell frei bin auch. Ja, das ist also, Freiheit ist schon wichtig und Freiheit macht glücklich. Also, dass du einfach die Sachen machst, die dir Freude machen. Ja? Mhm. Und macht natürlich, also, manche sagen, Geld ist nicht alles, das stimmt, ja, aber Geld ist schon auch mit einem Faktor, der in jeder Hinsicht wichtig ist. Also zum Beispiel auch, ja, ich habe jetzt meistens junge, hübsche Freundinnen, ja. Natürlich einfacher, wenn du jetzt, sagen wir, nicht nur eine gute Figur hast, so wie ich, und irgendwo, sagen wir, humorvolles Auftreten hast, sondern wenn du auch finanziell unabhängig bist, mhm. ja. Natürlich einfacher, als wenn du jetzt auf dem verrosteten Fahrrad angefahren bekommst und sagst, ich bin Bürgergeldbezieher, dann wäre es in meinem Alter wahrscheinlich doch, bin ich auch so ehrlich zu mir selbst, doch relativ schwierig, da eine junge, hübsche Freundin dann für mich zu begeistern, ja, weil die wollen auch dann lieber jemanden, der erfolgreich ist im Leben, ja. Das heißt, das Faktor Geld spielt schon eine Rolle, aber nur, wenn du es jetzt nicht praktisch permanent verprasst für alles Mögliche, ja. Wenn du dir jetzt einen extrem hohen Lebensstandard, der jetzt weit, sogar vielleicht über deinen Verhältnissen ist, ja, dann hast du ja auch mal Angst, dass du das verlierst. Also das, man muss schon Geld als Freiheit auch sehen, vor allen Dingen. Ja. Und dann, man muss ja die Frage stellen, wenn ich jetzt wüsste zum Beispiel, ich würde jetzt im halben Jahr sterben, als Beispiel, ja, so gelang, was würde ich anders machen? Ich wüsste jetzt eigentlich nicht, was ich anders machen sollte im Moment. Klar, es käme einem dann im Konkreten bestimmt doch ein paar Ideen, die man dann machen würde, die man jetzt nicht macht. Aber jetzt im Prinzip, ich würde dann zum Beispiel nicht sagen, ich arbeite jetzt was ganz anderes. Ja, zum Beispiel, ich lese gerne sehr viel Bücher, ja, und lerne immer dazu, was mich zum Beispiel auch glücklich macht, wenn ich morgens aufwache und bin abends also schlauer als vorher. Ja. Zum Beispiel, ich habe mir jetzt gerade, kann ich Ihnen zeigen nachher mal, dass Sie sehen, dass Sie auch glauben, ich habe mir über 70 Bücher über Weltraumfahrt gekauft, so. Mhm. Speziell so Space Industry, weil ich jetzt auch darüber was schreiben werde. Ja. So, die kann ich jetzt alle lesen, so. Dafür brauchen sie auch Zeit. Da bin ich hier auf meinem Balkon den ganzen Tag, liege in der Sonne und lese Bücher, ja. So, weil ich es will, ja, weil mich das Thema interessiert und merke, wie ich dann immer mehr weiß über ein Thema, wo ich jetzt vor ein paar Jahren noch oder selbst schon ein paar Monaten kaum was wusste. Und jetzt weiß ich auf einmal ganz viel. Und immer neue Sachen lernen, das ist auch was ich glaube, ich ganz wichtig ist im Leben. Ich habe ja, und auch das Wissen dann weiterzugeben. Zum Beispiel, ich habe ja erwähnt, diesen Kurs, den ich gemacht habe, den ich schon mal empfehlen kann, also zittelmann-freiheit.de, wo ich dann die Sachen einfach zur finanziellen Freiheit weitergebe oder wie in so einem Interview jetzt. Ja. Jetzt habe ich noch einen zweiten Kurs, der kommt jetzt in den nächsten zwei Wochen. Der heißt zittelmann-fitness.de, ja? Mhm. Weil ich einfach da sage, ich bin jetzt 67, ja? Ich kann zeigen, also immer noch alles gut vorhanden. Training. Nie Anabolika genommen, nie Steroide, also alles natürlich entwickelt. Ja? So, und dann fragen mich natürlich viele, wie machst du das? Und dann gebe ich auch wieder was weiter und sage, dann mache ich jetzt einen Kurs, ja? Und erzähle den Leuten über Ernährung und Training und so weiter. Wie trainiere ich jetzt und versuche auch immer dann für mich selbst neu zu lernen. Und wenn ich was gelernt habe, gebe ich es weiter. Ich lerne jetzt erst so für mich ganz viel zu dem Thema private Raumfahrt. Ich habe jetzt den Robert Zyprin, heißt er, getroffen, den Gründer und Chef der Mars Society, der den Elon Musk auf die Idee gebracht hat. Ja. Mhm. Da habe ich wieder von dem gelernt. Oder ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen habe ich jetzt mit Kung-Fu-Training angefangen. Weil wo ich jung war, da habe ich mal, aber es ist schon 40 Jahre her, habe ich mal ein Jahr lang Karate gemacht. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich dachte, nee, jetzt gehst du doch mal und fängst doch mal an, Kung-Fu zu lernen. Ja.
Also immer noch hungrig, auch mit einfach, 67.
Ja, einfach was Neues wieder zu lernen. Ja.
Geil.
Und weil sie gefragt haben, cool, Glück, ja. Das ist das, was für mich Glück bedeutet. Ja. Wenn ich praktisch allein entscheide, was ich mache, immer neu dazulernen und einfach ein freies Leben führe.
Mhm.
Ja.
Mhm. Sport, Sie machen jetzt seit 40 Jahren Sport, ja, oder Fitnesstraining. Wie ging das damals los? Was war da der Antreiber dafür? Vor 40 Jahren war Bodybuilding ja noch gar nicht so prominent, wie es heute ist. Heute ist ja wie fast jeder trainiert, aber früher.
Nee, damals gab es nur, wo ich angefangen habe, überhaupt kein Fitnessstudio, später dann eins in der Stadt, wo ich damals gewohnt habe. Deswegen habe ich so im Gewichtheberverein angefangen. Der hieß so AC Siegfried Gewichtheberverein. Und habe auch dann so traditionell mit Gewichtheben erst angefangen, aber es hat mir nicht so richtig Spaß gemacht. Habe dann lieber dieses Bodybuilding gemacht und Karate halt dann noch gemacht. Ja. Und ja, ich war eigentlich, sagen wir mal, unsportlich eher. Ich hatte sogar in der Schule Sport, also ich bin da nicht hin, weil ich habe immer schon nur gemacht, was mir Spaß macht. Ich dachte, Sport macht mir keinen Spaß, gehe ich nicht hin, da ich sonst sehr gut war in der Schule, steht im Abiturzeugnis ohne Leistung, das ist gleich 6, weil ich bin einfach nicht hingegangen, weil ich habe immer so gesagt, was mir keinen Spaß macht, mache ich auch nicht.
Das ist also konsequent,
Bin ich damals nicht hingegangen. Und da ich ja so in einer Akademikerfamilie aufgewachsen bin, so Leute mit viel Muskeln, das war eher so, ja, damals gab es den Spruch, jetzt Muskelprotz mit Spatzenhirn, sozusagen. Ja. Also so, da hat man eher gedacht, einer ist so viel Muskeln. Dann hatte ich aber durch Zufall, ich hatte einen Leistungskurs Mathematik und Biologie und mein Biologielehrer, der war Präsident vom Hessischen Gewichtheberverein. Und der war, den habe ich bewundert, der war ein hochintelligenter Mann und der war auch sehr muskulös. Und da habe ich gesehen, das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja auch Leute, die Muskeln haben und die was im Kopf haben. Und der hat mich dann mal mitgenommen zu dem AC Siegfried, zum Gewichtheberverein. Und dadurch bin ich dazu gekommen.
Ja, bis heute, ne? Ja, sehr interessant. Möchtest du noch was ergänzen, Arthur?
Ich habe aktuell keine Frage tatsächlich parat.
Sehr inspirierender Weg. Ich denke, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden, gerade wenn man mit 67 noch sagt, ich bin nicht hungrig, ich bin nicht satt. Ja, ich fange jetzt nochmal was Neues an. Ich mache nochmal Kung Fu. Das finde ich wirklich krass.
Ah, für mich geht es jetzt erst los, überhaupt mit allem. Ja, nicht nur damit. Ja, ich sehe mich erst am Anfang. Jetzt hoffe ich,
bei uns ähnlich.
Der liebe Gott hat mir noch viele Jahre gegeben. Aber ich meine, meine Oma, die ist 106 geworden. Ja, die Uroma ist 97. Ja, meine Mutter lebt noch mit 91. Also hoffe ich mal, dass ich da ein bisschen was auch genetisch mitbekommen habe, dass mir noch hoffentlich einige gute Jahrzehnte bevorstehen.
Bestimmt, ja, wenn man sich so fit hält und finde ich auch geil, dass sie da auf YouTube und auf Instagram da auch präsent sind, weil ich denke auch, das ist ein wichtiges Thema, dass man, weil das denken wir uns auch immer wieder, warum ist es halt nicht präsent in den Medien, das Unternehmertum oder Kapitalismus gut ist. Ja, die Leute, die halt Unternehmertum betreiben, die sind halt damit beschäftigt, Unternehmertum zu betreiben und weniger da politischen Statements.
Ja, das ist ja gut, dass sie auch solche anderen Themen machen. Ja, ich finde, das ist auch irgendwo. Es gibt ja diesen Spruch Eigentum verpflichtet, ja, der wird aber manchmal falsch aufgefasst, der müsste jetzt irgendwo mehr Steuern zahlen oder so. Nee, ich finde Eigentum verpflichtet, dass du auch anderen Menschen hilfst, dass sie selbst da verstehen, wie sie zu Eigentum kommen. Ja? Und wie sie selbst da vielleicht Unternehmer werden. Und das ist eigentlich das, wozu am Ende Eigentum verpflichtet und gegen die anzugehen, die diese Neidkultur.
Ja,
und ich habe auch vielleicht, um das noch zu ergänzen, ich habe eine Untersuchung gemacht, wo durch Umfragen verglichen wurde in 13 Ländern, wie neidisch sind die Leute in verschiedenen Ländern. Das war auch sehr interessant, also neidisch gegen Reiche.
Mhm.
Ja, das kann man auch kann man kostenlos sehen. Ich veröffentliche immer in einer Fachzeitschrift in Großbritannien, die heißt Economic Affairs und da habe ich, wenn man da habe ich so einen Aufsatz, ich glaube, The Image of Wealthy People in 13 Countries oder irgend sowas, ja, habe ich das geschrieben. Und da war nur noch ein Land, wo die Leute noch neidischer waren von den 13 Ländern als in Deutschland. Das war jetzt Frankreich. Das sind die Neid-Weltmeister, die Franzosen. Ja.
Und aber Deutschland Beispiel, ist Platz 2 quasi.
Deutschland ist Platz 2, ja. Aber zum Beispiel in Polen war es das Gegenteil. Ja. Das ist also auch bei konkreten Fragen, wenn sie zum Beispiel gefragt haben, so ein Statement, die meisten Reichen sind Steuertrickser, ja. Da haben 51% der Deutschen gesagt, jawohl, so ist es. Ich glaube, in Polen war es nicht mal die Hälfte, die das gesagt hat. Ja? Oder Reiche sind gierig oder so. Das haben dann in Deutschland die meisten gesagt, in Polen nur weniger. Also Polen ist da zum Beispiel ganz anders. Ja? Das, und da auch in Vietnam. Die sind in Vietnam, die bewundern reiche Menschen. Ja? Die haben mich eingeladen in Hanoi, in der Foreign Trade University. Die haben meine Bücher gelesen, auch übersetzt. Und da war ein Workshop, wie kann man das Image von Reichen verbessern, war deren Fragestellung. Ja? Kann sich in Deutschland schwer vorstellen, dass ja, wo ich das letzte Mal hier von der Universität eingeladen war, von der Humboldt-Universität, da ging es um das Thema, wie man also besser umverteilen kann den Reichtum. Ja. Und in Vietnam haben sie mich eingeladen, wie man praktisch das Image von Reichen verbessern kann. Das ist schon, wenn man also viel auf der Welt rumkommt, so wie ich, sieht man zum Teil auch ganz anderes Denken in anderen Ländern. Ja.
Wie ist es so, fällt mir noch ein, Kapitalismus, wenn man daran denkt, die USA sind so das Sinnbild für Kapitalismus, aber ich habe auch das Gefühl, gerade jetzt bröckelt das Bild so ein bisschen, wo halt doch einfach so dieses Thema, ja, hält Joe Biden weiterhin an der Macht, jetzt dann Kamala Harris, die ja auch einen sehr linken Hintergrund hat.
Ja, das stimmt schon seit ewig langer Zeit nicht mehr. Also war vielleicht meine Zeit von Ronald Reagan so in 80er Jahren. Ich empfehle jedem mal mein Buch zu lesen, Weltreise eines Kapitalisten. Da findet man über 30 Länder was, auch über die USA, und da weise ich nach. Also das ist ein völlig veraltetes Bild. Wir haben oft Bilder von anderen Ländern, die einfach nicht mehr stimmen, genau wie im Ausland. Manche denken, in Deutschland laufen sie alle im Gleichschritt mit der Pickelhaube rum und irgendwo sehen sich Kaiser Wilhelm zurück oder so. Ja, da fressen Bratwurst, sitzen im Bierzelt. Ja, das gibt's, aber das ist halt nicht Deutschland jetzt an sich so. Ja, und auch in den USA, Land des reinen Kapitalismus, ist totaler Blödsinn. Also da gibt es einen sehr ausgeprägten Wohlfahrtsstaat, gibt sehr viel Umverteilung. Auch die Steuern, die sind gar nicht unbedingt in jedem Bereich niedriger als hier. In New York, wo ich meine Immobilien habe, wenn du da alles zusammenzählst, also die State Tax, Federal Taxes und so, dann bist du auch bei fast 50% Steuerlast. Ja, also das ist jetzt gar nicht so, wie man jetzt denkt. Ja, auch umgekehrt, zum Beispiel Schweden, denken die Leute, das ist irgendwie sozialistisch Quatsch. Wenn sie nachgucken oder in meinem Buch nachlesen, Schweden ist heute viel kapitalistischer als die USA. Die haben zwar noch relativ noch höhere Einkommensteuern, aber zum Beispiel, die haben die Erbschaftssteuer abgeschafft, die haben die Schenkungssteuer abgeschafft, die haben die Vermögenssteuer abgeschafft, und da ist ziemlich vieles ziemlich kapitalistisch. Ja? Das war mal anders in den 70er Jahren. Da war bis zu 102% Steuern damals in Schweden. Ja? Das war
bis zu 102% Steuern. Ja, okay.
Also das ist eine lustige Geschichte, kann man nachlesen in meinem Buch, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Die Astrid Lindgren, diese Kinderbuchautorin, die Pippi Langstrumpf geschrieben hat, die war auch eher links. Und die hat dann mal aber ihre eigene Steuererklärung und hat sich ausgerechnet, dass sie 102% Steuern zahlt. Und hat dann in der größten schwedischen Tageszeitung, für die ich heute auch manchmal schreibe, einen Artikel geschrieben, das hieß so Steuermärchen. Ja? Und der Finanzminister hat erst gesagt, die soll lieber Märchen schreiben, die kann ich rechnen. Dann haben die aber hinterher nachgerechnet und der Premierminister musste sich sogar entschuldigen, hat gesagt, nee, das stimmt mit den 102%, die hat recht gehabt, ja, in der Spitze, ja. Und entsprechend haben die dann auch, die hat dann mit zu beigetragen, die haben dann Reformen gemacht, die sind immer noch hoch, die Steuern, aber natürlich nicht so wie damals, und haben dann viel reformiert im Steuersystem. Also viele Leute haben Vorstellungen über Länder, die weil sie vielleicht sich nicht mit der Geschichte beschäftigt haben oder auch da nicht waren in den Ländern oder zu wenig wissen, die nicht stimmen. Und deswegen habe ich jetzt dieses Buch geschrieben, der Weltreise eines Kapitalisten, weil ich in jedem dieser Länder nicht nur mit den Menschen gesprochen habe, sondern ich habe überall auch über die Geschichte gelesen, dieser Länder, auch abgelegene Länder, über die ich vorher nichts wusste, über Nepal zum Beispiel, wo ich war, oder über die Mongolei, über Korea. Ja. Und das ist also wirklich interessant, wenn man auch mal in anderen Ländern da einen Einblick bekommt.
Mhm. Gibt es denn irgendwo ein Land, wo jetzt aktuell der Kapitalismus optimal läuft, nach Ihren Überlegungen?
Es gibt so einen Index of Economic Freedom, den kann man sich auch kostenlos im Internet googeln. Das sind 500 Seiten, ja, Index of Economic Freedom. Und da ist die ganze Welt so gerankt, wie wirtschaftlich frei sind die Länder, ja, wie kapitalistisch. Ja. Da steht an der Spitze die Schweiz und Singapur. Ja. Das ist auch kein reiner Kapitalismus, aber die sind halt relativ gesehen am wirtschaftlich freisten. Ja. Und ganz unten ist Venezuela, Nordkorea und Kuba. Ja. Und ja, so das reine Kapitalismus gibt es nirgendwo auf der Welt. Ist auch gar nicht nötig. Ja. Schon etwas Kapitalismus, ich habe das ja gesagt, am Beispiel Vietnam, verbessert ja das Leben der Menschen schon extrem. Also man braucht nicht mal einen puren Kapitalismus. Etwas mehr Kapitalismus wagen, tut schon viel, viel verbessern im Leben der Menschen.
Ja, das denke ich auch. Ein schönes Schlusswort. Mehr Kapitalismus im Leben des Menschen tut auf jeden Fall gut. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Es hat mich sehr gefreut und war ein sehr schöner Einblick.
Das war es leider mit dieser Folge, aber verpasst nicht die nächste Folge. Folge uns gerne auf Instagram, da wirst du immer informiert, aber auch auf Spotify, Apple Music. Sei dabei und verpasst nicht die nächste Folge.